Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich bekam eine zusätzliche Einladung heute Morgen, meine Predigt zu halten, durch die Einleitung meines Vaters. So ist das manchmal. Habt ihr das noch im Ohr? Überwindet das Gute, das Böse mit dem Guten. Wie soll das gehen? Wenn dich jemand zwingt, eine zweite Meile mit ihm zu gehen, nee, Entschuldigung, ich werfe alles durcheinander. Also wenn dich jemand zwingt, eine Meile mit ihm zu gehen, mit dem geh auch zwei. Warum sollte ich das tun? Wie komme ich an den Punkt, dass ich das nicht mit zusammengebissenen Zähnen mache, weil das Jesus nun mal gesagt hat und ich will ja ein guter Christ sein, sondern wie werde ich ein Mensch, aus dem das natürlicherweise einfach als logische Reaktion herausfließt. Du willst von mir, dass ich eine Meile mit dir gehe, nimm noch zwei. Und die Einladung, denke ich, ist die Einladung, im Reich Gottes zu leben. Ihr habt schon zwei Predigten zum Reich Gottes gehört. Ihr gehört heute die dritte und ich hoffe, dass ihr noch ganz viele andere hört. Und warum bin ich ganz zuversichtlich, dass wir mit diesen Predigten im Zentrum dessen sind, worum es in der Gemeinde Jesu gehen soll? Naja, weil Jesus diesen Satz gesagt hat. Ups, ich muss Geduld haben. In deiner Bergpredigt sagt er, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird sich, das ist eine Paraphrasierung mit meinen Worten, dann wird sich alles andere in eurem Leben von alleine finden und regeln. Und ich möchte heute Morgen mit euch anhand von zwei Bibeltexten einfach meinen Weg in das Leben im Reich Gottes ein Stück weit für euch fassbar und begreifbar machen. Nicht, weil ich denke, dass das bei euch genauso sein wird, sondern weil ich glaube, dass die Grundprinzipien, die Gott mich in ganz konkreten Situationen und durch ganz konkrete Erlebnisse, die ich hatte, gelehrt hat, dass diese Grundprinzipien für uns alle gelten. Und außerdem weiß ich, dass wenn man etwas lernen will, der Einstieg in den Lernprozess mit einem konkreten Beispiel immer das Beste ist. Das lernt man, wenn man ins Referendariat eintritt, immer vom Konkreten zum Allgemeinen. Die Mathematiker, wenn die dann von der Uni kommen, die würden den Schülern am liebsten gern das Allgemeine erklären, weil dann alles andere ist ja dann nur noch ein Spezialfall. Aber so funktioniert das nicht. Wir lernen nicht so. Wir lernen an konkreten Beispielen. Fangen wir an mit dem ersten Bibeltext. Da sagt Jesus, nein, nicht Jesus, sondern über Jesus wird gesagt, in Markus 1, Vers 14. Nachdem Johannes überliefert war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das Wort Evangelium, wisst ihr, ihr seid so lange hier, das wisst ihr. Das heißt einfach gute Nachricht oder gute Botschaft. Und da steht jetzt, die gute Botschaft Gottes, predigte Jesus. Und jetzt, wenn ich dich fragen würde, schreib mal auf ein Blatt Papier, in einem Satz, was würdest du sagen, was würdest du schreiben, wenn du erklären solltest einem Menschen, was ist eigentlich die gute Botschaft Gottes? Ich fürchte, vielen von euch würde es so gehen, wie es mir gegangen wäre, noch vor einem Jahr. Ich hätte geschrieben, irgendwie sinngemäß, Jesus ist für meine Sünden gestorben und wenn ich das glaube, werden mir meine Sünden vergeben und damit habe ich einen Platz im Himmel sicher. Das wäre so der Kern des Evangeliums. Und das ist ja nicht falsch. Also, jetzt muss gucken, dass ich nicht zu viel Mathe mache, das ist eine Teilmenge des wirklichen wahren Evangeliums. Das ist da voll enthalten. Aber es ist weit davon entfernt, das ganze Evangelium zu sein. Der Hauptpart ist nämlich in der Mitte. Also wir predigen ja so gern, oder wir haben alle so diese Predigten gehört. Was würdest du tun, wenn du heute Abend stirbst? oder heute stirbst, wie geht es, wo endest du dann? Ist die ewige Zukunft für dich geregelt? Ja, aber wie ist es mit den Predigten, die uns sagen, was wir denn tun sollen, wenn wir heute Abend nicht sterben? Wie leben wir denn? Wie überwinden wir denn das Böse mit Gutem? Und das ist die Botschaft, die Jesus hier ankündigt. Das Leben im Reich Gottes. Das Reich Gottes ist nahegekommen. Das war für mich die erste Lektion, die ich gelernt habe, diese Überraschung. Das, was ich gerade beschrieben habe, ist nicht das Evangelium Gottes. Das Evangelium ist, dass die Zeit erfüllt ist und das Reich Gottes ist nahegekommen. Viele von uns denken jetzt wahrscheinlich ähnlich. Ich sage ja, ich reproduziere so ein Stück mal meinen Lernprozess. Was heißt das, dass das Reich Gottes nahe gekommen ist? Naja, nahe hätte ich mehr oder weniger gestrichen, hätte gesagt, das Reich Gottes, jetzt ist es da. Also vorher war es nicht da. Jesus ist gekommen auf diese Welt. Mit Jesus kommt das Reich Gottes. Hätte kein Jude wenigstens so geglaubt. Denn die Juden wussten, Gott ist König und Gott regiert. Und zwar schon immer, von Beginn der Schöpfung bis zum heutigen Tag und in alle Ewigkeit. Nun jetzt zeige mir einen König, der regiert ohne ein Königreich. Es funktioniert nicht. Ein Königreich, ein König hat immer ein Königreich. Also das Reich Gottes existiert, das ist da. Also das ist nicht das Neue. Neu war an der Aussage Jesus eben, dass es nahe gekommen ist. Ich bin diese Woche mit dem Zug nach Paris gefahren. Und dann, ich war viel zu früh, aber es ist ja besser als zu spät, wenn man mit der Bahn fahren möchte. Und dann stand ich da an dem Zug, also an dem Bahngleis und hatte nichts als ein leeres Gleis vor mir. Der Zug war schon irgendwie da, aber der war noch nicht nahe herbeigekommen. Es war mir nicht möglich, in diesen Zug einzusteigen. Der war für mich nicht verfügbar, dieser Zug. Obwohl der Zug schon da war, irgendwo zwischen Mannheim und Saarbrücken. Und genau das ist das, was Jesus an neuer Botschaft verkündigt. Jetzt ist das Evangelium, die gute Botschaft besteht darin, dass das Reich Gottes jetzt nahe ist. Du kannst eintreten. Die Türen sind geöffnet, die Einladung steht, komm hinein und lebe dein Leben im Reich Gottes. Die dritte Lektion, die ich gelernt habe, ist, dass diese neuen Randbedingungen, dass das Leben im Reich Gottes jetzt wirklich verfügbar ist, dass es eine echte Möglichkeit ist, real so zu leben, dass das alle Randbedingungen neu setzt und dass es die Art, wie ich mein Leben leben kann, vollkommen auf den Kopf stellt. Alles, was ich bisher gelernt habe, war mehr oder weniger, ich sag's jetzt mal, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Du musst irgendwie schon gucken, dass du irgendwie über die Runden kommst. Das Leben im Reich Gottes ist ein Lebensstil. Es ist eine Art zu leben. Und die dürfen wir bei Jesus lernen. Das ist die Einladung, die Jesus ausspricht. Nun, soweit ist noch recht theoretisch, gebe ich zu. Aber das irgendwie, ich habe so ein Buch gelesen über das Reich Gottes. Ich habe das ja vor kurzem bei der Kleingruppenvorstellung schon vorgestellt. Und da sind so diese Gedanken irgendwie so klar geworden. Aber so richtig gezündet hat das noch nicht. Kommen wir jetzt zu dem zweiten Bibeltext. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, widersteht nicht dem Bösen, sondern wenn jemand dich auf deine rechte Backe schlagen wird, dem biete auch die andere dar. Haben wir heute Morgen gehört. Und dem, der mit dir vor Gericht gehen will und dein Untergewand nehmen will, dem lass auch den Mantel. Und wenn jemand dich zwingen wird, eine Meile zu gehen, mit dem geh zwei. Gib dem, der dich bittet und weise nicht ab, der von dir borgen will. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Diese Redewendung taucht in der Bergpredigt immer und immer wieder auf. Ihr habt gehört, ich aber sage euch. Und was Jesus hier tut, er stellt zwei Arten zu leben vor. Die alte Art, die wir gelernt haben, außerhalb des Reiches Gottes, und dann das Leben im Reich Gottes. Zugegebenermaßen, die Beschreibung des Lebens außerhalb des Reiches Gottes, die Jesus hier immer wieder präsentiert, ist für die ganz Frommen, also die, die von Gott gar nichts wissen wollten, also wie die Nationen gelebt hätten, auch ohne Gott, das erwähnt Jesus gar nicht. Und das finde ich schon ein Grund zum heiligen Erschrecken. Denn das Leben außerhalb des Reiches Gottes kann extrem fromm und beeindruckend aussehen. Aber um im Reich Gottes zu leben, genügt es bei weitem nicht, die Bibel zu kennen, alles, was darin steht, für wahr zu halten. Es reicht noch nicht mal, es mit all deiner Kraft zu versuchen, genauso zu tun, wie es dort steht. Wer kannte denn die Bibel besser als alle anderen Zeitgenossen Jesu? Genau. Und dennoch sagt Jesus zu Beginn seiner Gegenüberstellung in der Bergpredigt: Wahrlich, ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Ich spitze mal bewusst zu. Jesus ist weder interessiert an noch beeindruckt von der Art und Weise, wie wir uns äußerlich verhalten und leben. Er lässt sich von Äußerlichkeiten nicht beeindrucken. Was Jesus interessiert, ist, was für eine Art von Mensch sind wir. Die Pharisäer waren beeindruckende Männer, wirklich beeindruckend. Und ihr Leben hat viele, die sie gesehen haben, beeindruckt. Und Jesus fordert gerade sie mit seinen Reden heraus, weil er ihnen zeigen will, dass außerhalb des Reiches Gottes niemand so leben kann, wie er es in diesen vielen Beispielen wirklich auf den Punkt bringt und provoziert. Wenn du das außerhalb des Reiches Gottes versuchst, musst du in die Knie gehen. Und das führt mich zur vierten Lektion, die ich gelernt habe, also gelernt habe oder am Lernen bin, nehmt das nicht zu wörtlich, also so Gedanken. Die Bergpredigt ist keine Sammlung von neuen, verschärften Geboten, die Jesus uns gibt, damit wir sie erfüllen. Die Bergpredigt ist eine Illustration des Lebens, das natürlicherweise aus einem Menschen herausfließt, der gelernt hat, im Reich Gottes zu Hause zu sein und dort zu leben. Unsere Reaktion auf die Bergpredigt sollte also nicht sein, dass wir uns die Frage stellen, wie können wir das tun, was Jesus dort gepredigt und gelehrt hat, sondern wir müssen fragen, wie können wir Menschen werden, die natürlicherweise all das tun, was Jesus hier beispielhaft illustriert. Die Einladung Jesu zum Leben im Reich Gottes ist also gleichzeitig die Einladung, ein neuer Mensch zu werden. Und was ist das Neue? Was ist das Besondere an diesem Menschen, der im Reich Gottes lebt? Ich glaube, ich habe das erst so richtig angefangen zu begreifen, als ich anfing wahrzunehmen, dass es neben dem Reich Gottes auch ein zweites Königreich gibt, das bei dieser ganzen Geschichte eine große Rolle spielt. Und es ist mein Königreich, das Königreich, das Gott mir anvertraut und geschenkt hat. Und damit bin ich bei der fünften Lektion. Ich habe von Gott ein Königreich bekommen. Wenn das Reich Gottes der Raum ist, in dem Gottes Wille geschieht, dann ist mein Königreich der Raum, die Sphäre, in dem mein Wille geschieht. Und den gibt es, der ist tatsächlich real. Und wir alle, du genauso wie ich, haben von Gott mit unserem Leben ein solches Königreich geschenkt bekommen. In diesem Bereich überlässt er dir und mir die Freiheit zu entscheiden, was geschieht und was nicht geschieht, wie wir es gestalten, wie wir es ausbauen, was wir da tun. Ein großer Teil dieses Königreichs ist einfach dein Körper. Du kannst über deinen Körper weitgehend frei verfügen und es ist einzig und allein der Ausdruck deines Willens, was dein Körper tut. Also weitgehend. Aber eng damit verbunden ist auch unsere Zeit. Was ich mit meiner Zeit mache, ist zu einem großen Teil Ausdruck dessen, was ich will. Natürlich gibt es Zwänge. Also zum Beispiel hat der Papa heute Morgen ja gesagt, dass er heute Morgen die Einleitung gemacht hat, war nicht ganz freiwillig, es war nicht ganz seine freie Entscheidung. Ich habe ihn sozusagen da eingeteilt. Ja, auf der anderen Seite hat er aber grundsätzlich mal die freie Entscheidung treffen können, dass er gesagt hat, du darfst mich regelmäßig auf diesen Plan schreiben. Und wenn er das irgendwann zurücknimmt, dann habe ich nicht mehr so ohne weiteres die Möglichkeit, ihn da einzuteilen. Wenigstens nicht ohne, und jetzt wird es nämlich spannend, in sein Königreich einzudringen. Und dieses Eindringen in sein Königreich kann sehr viele Formen annehmen. Da gibt es einmal den gewaltsamen Eintritt, das gewaltsame Eindringen. Ich befehle dir, wenn ich das kann. Also in der Situation geht das jetzt nicht. Aber in dem Verhältnis Vorgesetzter, Untergebener kann man ja auch zwingen. Man kann Befehle erteilen gegen den Willen. Und ich weiß genau, dass er das nicht will, aber ich kann das jetzt, weil ich die Macht habe. Und dann dringe ich mit meinem Königreich in dein Königreich ein. Wenn ich das nicht kann, aber ich will Papa trotzdem dazu kriegen, dass er das tut, was ich mache, was mache ich dann? Nun, ich manipuliere ihn. Irgendwie. Man kennt sich ja. Man weiß ja, welche Knöpfe man drücken muss, damit am Ende möglichst das rauskommt, was ich will. Merkt ihr? Und so kommt es zu Konflikten mit unseren Königreichen, weil all unsere Königreiche haben irgendwie diese natürliche Tendenz, dass sie sich ausbreiten wollen und das permanent tun. Und dann kommen die Grenzen aneinander und dann kommt es zum Konflikt. Und die spannende Frage ist, wie gehen wir dann miteinander um? Und das, was der Papa heute Morgen in der Einleitung so kurz angerissen hat, all das Elend in dieser Welt, aber ihr Lieben, auch ganz viel Elend in der christlichen Gemeinde oder in den christlichen Familien kommt daher, dass der Umgang der Königreiche miteinander nicht gelingt. So richtig begriffen, so ein Durchbruch im Prozess des Begreifens, so möchte ich es vielleicht mal formulieren, hatte ich vor ziemlich genau einem Jahr. Ich hatte das in meiner letzten Predigt schon mal kurz angedeutet. Da bekam ich einen Brief von meinem Dienstherrn und wurde berufen in die Abiturauswahlkommission 2023. Und das kam in eine Zeit hinein, in der mein Leben wirklich ein Stück weit so bis an den Anschlag voll war. Also ich habe es, und das war aber meine Entscheidung, ich habe mir verschiedene Aufgaben freiwillig antragen lassen oder habe sie übernommen und habe gedacht, das geht gerade noch so. Es war noch alles im Gleichgewicht, weil ich hatte die Kontrolle. Mein Königreich war mein Königreich, ich konnte bestimmen. Und jetzt kam nicht eine Kleinigkeit, also diese Berufung bedeutete für mich circa 80 Zeitstunden einfach zusätzlich. Und diese Zeitstunden oder das Ergebnis dieser Arbeit würde in der Öffentlichkeit sein. Mindestens 100 Mathelehrer würden mir mehr oder weniger direkt nachher rückmelden, wenn es nicht gelungen ist, was sie davon hielten. Und das hatte ich mehr oder weniger mein ganzes Dienstleben lang versucht, wirklich mit allen Mitteln zu vermeiden. Und jetzt ist es passiert. Da ist jemand in mein Königreich eingetreten, eingedrungen, gewaltsam. Und ich hatte keine Abwehrmöglichkeiten, weil er ist mein Chef. Wie habe ich darauf reagiert? Nun, ich hätte es euch damals wahrscheinlich nicht wirklich beschreiben können, was das ist, weil das war ein Feuerwerk der Emotionen. Heute würde ich sagen, es gibt ein gutes Wort dafür. Oder zwei. Wut und Zorn. Und es war voll. Und in jeder freien Minute habe ich diese Gedanken und damit diese Gefühle gehabt. Ich bin nachts aufgewacht, ich hatte Herzrasen und es war für mich ausweglos. Darf die Lektion nicht vergessen. Lektion 6, ein Eindringen in mein Königreich erzeugt Zorn. Die spannende Frage, und das habe ich erst gelernt, als ich mit gewissem Abstand anderen von diesem Erlebnis, von diesen Erfahrungen berichtet habe, plötzlich wurde mir beim Erzählen bewusst, der Zorn, diese Wut, hat eine klare Funktion gehabt. Und die Funktion des Zorns besteht darin, mich bereit zu machen, Böses zu tun und es vor mir selbst rechtfertigen zu können. Ich habe ein Recht, das zu tun, weil der hat mir das angetan. Der zwingt mich gegen meinen Willen und deswegen kann ich nicht anders. Ich kann mich nicht wehren. Ich muss mich selbst ja auch schützen. Ich habe ja eine Gesundheit. Alle möglichen Rechtfertigungen habe ich dann in meinem Zorn mir selbst gegeben. Aber die Lösungsmöglichkeiten, die mir eingefallen sind, ich werde sie euch nicht sagen, weil danach lasst ihr mich nie wieder predigen. Es war wirklich schlimm. Es war wirklich schlimm. Das waren Abgründe. Und irgendwann, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, irgendwann steht ihr da und ihr schaut in diesen Abgrund eures eigenen Herzens und denkt, das bin ich? Oh ja, das bin ich. Und noch eine Lektion habe ich dann gelernt. Diese Reaktion meines Körpers, die brauchte ich nicht bewusst durch einen Akt des Willens in Gang treten. Die ist automatisch abgelaufen. Ich bekam diesen Brief, ich lese das. Es hat eine Weile gedauert, bis ich begriffen habe, was das da jetzt für mich bedeutet. Und je mehr das einfach nur angekommen ist, nur die Information, die Wirklichkeit in meinem Kopf angekommen ist, dann hat mein Körper das ganze Programm von alleine abgespult. Der Körper geht in diesen Verteidigungsmechanismus, Wut, Zorn, Verachtung gegen die im Ministerium, die ja keine Ahnung haben, wie sie ihre Arbeit richtig machen sollten. Ich wüsste das ja viel besser, wen die rechtmäßig für diese Aufgabe eigentlich hätten beauftragen müssen. Aber das Wichtige, den Punkt, den ich machen möchte, ist, das fing von alleine an. Der Körper hat das gemacht, so wie wenn ich aufs Fahrrad steige, mein Körper Fahrrad fährt. Oder wenn ich mich ins Auto setze, mein Körper Auto fährt. Ich denke nicht drüber nach, jetzt musst du den Zündschlüssel umtreten, jetzt gibst du bitte Gas, Kupplung links, linker Fuß, Kupplung treten, rechte Hand, ersten Gang einlegen. Brauche ich nicht. Das ist alles ausgelagert in meinen Körper. Der kann das alleine. Und es war ein heiliges Erschrecken, dass ich gemerkt habe, Leute, sündigen kann mein Körper ganz alleine. Da braucht er mich gar nicht mehr für. Leute, und diese Erkenntnis hat sofort eine neue Erkenntnis in mir wachgerufen. Dafür gibt es keine schnelle Lösung. Weil dieser Körper hat das über viele Jahre und Jahrzehnte gelernt und trainiert, so zu reagieren, weil er gedacht hat, er muss sein kleines Königreich alleine retten und schützen. Das wird ein Weg sein, aus das Böse mit Gutem zu überwinden. Das ist nicht Klick oder wir beten ein Gebet oder ich gehe mal dreimal in die Seelsorge, vergiss es. in diese wirklich aufgeladene Situation lese, also in dieser lese ich morgens, ich habe in diesem Buch über das Reich Gottes morgens immer so ein paar Seiten gelesen, mehr habe ich nicht verdauen können. Und dann lese ich wörtlich, außer das, was in Klammern steht, diesen Text. Wenn ein Staatsbediensteter, ich wusste, wer das sein könnte, von dem Recht Gebrauch macht, Hilfe einzufordern, tut ein solcher Mensch, also einer, der im Reich Gottes lebt, mehr als das Mindeste, was von ihm verlangt wird. Er zeigt dadurch seinen guten Willen gegenüber dem Staatsbediensteten und dessen Pflicht. Er achtet die Person und handelt vom Reich Gottes aus zu ihren Gunsten. Er betrachtet das Problem des Staatsbediensteten als eines, das auch für ihn selbst von Bedeutung ist. Wenn du das jetzt so liest, nach meiner Beschreibung, könnte es sein, dass du denkst, das war das Letzte, was du gebraucht hast. Also jetzt auch noch irgendwie dem Ganzen einen frommen und positiven Anstrich geben. Wie soll das gehen? Aber es hat ganz anders bei mir gewirkt. Für mich war es ein Angebot Gottes. Gott hat mir einfach gesagt, Christian, guck mal an, wie es dir geht mit deinem Königreich. Wie geht's dir damit? Willst du so weitermachen? Ich hätte eine Alternative. Und das war für mich die Beschreibung. Christian, so könntest du die 80 Stunden gestalten. Mit dieser Herzenshaltung, mit dieser inneren Freiheit. Ich lade dich ein zu einem Leben in meinem Reich. Ich lade dich ein zu einem Leben unter meiner Regentschaft. Ein Leben unter meinem Schutz. Ein Leben aus meiner väterlichen Versorgung. Ich will für alles sorgen, was du brauchst. Und ich werde Acht haben, dass dir niemand Schaden zufügt. Ich schaue, dass es dir gut geht. Ich lade dich ein, dein Königreich aus freien Stücken, aus einer freien Entscheidung, mir unterzuordnen. Unter meine Herrschaft und damit unter meinen Schutz und unter meine Versorgung zu stellen. Du musst nichts Unrechtes und du musst nichts Böses tun, um es länger zu schützen und zu verteidigen. Du kannst es im Vertrauen auf mich, kannst es dir sogar erlauben, denen, die hier in dein Königreich eingedrungen sind, mit besten Kräften zu dienen und sie auf diese Weise zu lieben. Und dieses Erlebnis war für mich entschlüsselt zu einer kraftvollen Vision, was es bedeutet, im Reich Gottes zu leben. Es ist die Einladung Gottes, ihm mein kleines, miefiges Königreich auszuliefern und ihm zu vertrauen, dass er es schützt, dass er es verteidigt, so wie es nötig ist und dass er mich mit allem versorgen wird, was ich brauche. Es ist die Einladung Gottes zu einem Leben, das darauf verzichten kann, Böses zu tun, um das eigene Königreich zu verteidigen. Es ist die Einladung Gottes, ein Mensch zu werden, der andere Menschen liebt, der, wo immer es ihm möglich ist, das sucht, was für sie gut, heilsam und hilfreich ist. Paulus sagt das im Kolosser Kapitel 3 so schön, ein Mensch, der Eingeweide des Erbarmens, der Milde, der Güte und der Langmut hat. So ein Mensch möchte Jesus aus uns machen. Und die Frage, die mir Jesus dann gestellt hat und die Frage, die er wahrscheinlich, ich will dich nicht manipulieren, aber die er wahrscheinlich auch dir stellt oder die Einladung, so könnte ich es ja formulieren, die Einladung, die an uns alle gilt, ist: Willst du so lernen zu leben? Und seien wir da nicht zu schnell. Weil überleg dir mal, es gäbe eine Pille und du wüsstest, wenn ich diese Pille schlucke, werde ich nie wieder lügen. Vielleicht geht es euch dann ein bisschen so wie dem Mädchen in der Sonntagsschule, das gefragt wurde, was ist eine Lüge? Und dann sagt sie, eine Lüge ist ein Gräuel für Gott. Aber sie kann sehr nützlich sein, wenn man in Stress ist. Ja, was haben wir gelernt? Wir haben gelernt, Böses in unserem Leben zu rechtfertigen, wenn es darum geht, unser Königreich zu verteidigen. Und wenn wir jetzt sagen, wir treten ein in das Reich Gottes, ist es einfach mal die bewusste Entscheidung zu wollen. Es geht noch nicht ums Vollbringen, aber es geht erstmal, dass ich das wollen möchte. Ich will wollen. Ich will nicht mehr Böses tun. Und wenn ich das will, wenn ich sage, das ist wirklich in meinem Herzen, ich möchte so ein Mensch werden, und dann ist das Angebot Jesu da, dass er sagt, dann werde mein Jünger, werde mein Schüler, ich bringe es dir bei. Und wenn wir diese Frage mit Ja beantworten, dann sind wir bereit für meine nächste Lektion. Lektion 9, Wachstum im Reich Gottes ist das Ergebnis zielgerichteter Bemühungen meinerseits unter der Anleitung Jesu, meines Lehrers. Wenn ich Jesu Schüler werden möchte, von ihm lernen will, im Reich Gottes zu leben, dann genügt das leider nicht, wenn ich ihm das in einem Gebet mitteile. Denkt nur mal drüber nach, kein Lernprozess auf dieser Erde funktioniert so. Ich suche mir einen Lehrer und dann sage ich, Angelika, ich würde gerne Klavier spielen lernen. Jetzt weißt du das. Und dann warte ich. Und dann sage ich, Angelika, ich kann immer noch nicht Klavier spielen. Ne? Ich suche mir einen Klavierlehrer, um mich mit dem Klavierlehrer ans Klavier zu setzen. Und natürlich wird es auch bedeuten, dass ich mir ein paar Dinge erklären lasse. Aber der Hauptteil besteht darin, dass ich Dinge übe. Ich übe Dinge ein, die mir mein Lehrer an Übungen zum Üben gibt. Und ihr erinnert euch vielleicht an meine letzte Predigt, da hatte ich das schon mal so angedeutet. Es geht um das Einüben von Disziplinen. Disziplinen sind Dinge, die in meiner Kraft stehen, die ich tun kann, um Ziele zu erreichen, die mir durch eine direkte Anstrengung unmöglich zu erreichen sind. Wie zum Beispiel Klavierspielen lernen. Wenn ich die Mondscheinsonate von Beethoven höre und denke, wow, das will ich lernen, dann ist das eine gute Vision für mein Ziel, das ich erreichen will. Aber wenn du dich ans Klavier setzt und versuchst, die Mondscheinsonate einzuüben, du wirst scheitern, du musst scheitern. Du musst viele, viele, viele Dinge erstmal vorne dran lernen. Die haben mit der Mondscheinsonate augenscheinlich überhaupt nichts zu tun. Und durch diesen Prozess der Disziplin musst du durch, um dann irgendwann nach Jahren an den Punkt zu kommen, wo der Klavierlehrer sagt, heute ist Mondscheinsonate dran. Und du lernst sie und du kannst sie spielen. Dieses Lernen, das ist jetzt eine spannende Frage, das kann ich jetzt heute nur kurz anreißen. Es ist wichtig, obwohl unsere Aktivität in diesem Lernprozess unerlässlich ist, müssen wir gleichzeitig festhalten und betonen, das Ergebnis unseres Wachstums im Reich Gottes liegt nicht in unserer Hand. Nicht, dass mich da jemand falsch versteht. Und wir halten auch keine systematische Anweisung, wie wir unseren Teil in diesem Prozess erfüllen sollen. Es geht um ein Leben mit Jesus, das wir lernen zu leben. Er ist unser Lehrer und wir müssen lernen, auf ihn zu hören. Und trotzdem kann es hilfreich sein, wenigstens mal eine Idee zu bekommen, was könnten denn für Übungen sein, was könnten denn so Fingerübungen sein, die mich befähigen, nachher die Mondscheinsonate zu spielen. Also welche Übungen kann ich tun, um ein Mensch zu werden, der natürlicherweise so lebt, wie Jesus das in der Bergpredigt beschreibt? Nun, die alten Kirchenväter haben schon seit Jahrhunderten einfach einen gewissen Satz von Übungen, die sich immer wieder bewährt haben und mit denen viele Menschen viele gute Erfahrungen gemacht haben. Das ist nicht erschöpfend, das ist noch lange nicht alles, aber das ist ein guter Anfangspunkt vielleicht. Und ich finde es sehr wichtig, dass du mal wahrnimmst, es gibt zwei Gruppen. Einmal die Übungen der Enthaltsamkeit. Da geht es darum, Dinge nicht zu tun. Also sich aus Gemeinschaft zurückziehen in die Einsamkeit. Stille, Fasten, einfaches Leben, Keuschheit, Verschwiegenheit, Opferbereitschaft. Und demgegenüber aktive Übungen der Hingabe, Studium der Bibel, Anbetung, Feiern, Dienen, Gebet, Gemeinschaft, Beichte und Unterordnung. Und die Empfehlung der erfahrenen Christen lautet, bete darüber und dann sei experimentierfreudig. Guck mal, was spricht dich da an? Denk jetzt nicht, du müsstest das alles machen, um Himmels Willen. Such dir eine Sache aus und nimm vielleicht wahr, das war meine Erfahrung, ich habe gemerkt, es war extrem einseitig. Ich habe ganz viel auf der rechten Seite, da hätte ich mehr gehabt. Auf der anderen Seite war ich fast blind, da habe ich fast gar nichts gemacht. Und die interessante Erfahrung war, dass ich durch Einüben von regelmäßiger Stille in meinem Alltag, also wirklich erstaunliche Erfahrungen gemacht habe, Ergebnisse, wo du einfach merkst, da bewegt sich was in deinem Leben. Und darum geht es, sei experimentierfreudig, probier das aus. Noch eine Sache, wir brauchen diese Übungen, also wirklich um Fortschritte zu machen. Wenn du die nicht machst, kommst du auch in den Himmel. Aber du wirst nicht wirklich eine Transformation deines Wesens und deines Charakters, hat Papa ja am Anfang gesagt, wirst du nicht wirklich nicht durchgreifend erfahren können, weil Gott uns so gemacht hat. Das ist Teil der Würde, die er dir und mir gegeben hat. Will es nicht weiter ausfüllen. Der Hauptpunkt ist aber, wo Jesus uns lehren möchte, ist unser normales Leben. Also wir brauchen, weiß nicht, wie viele Minuten oder wie viele Stunden du dir nehmen kannst in der Woche für diese Übungen. Aber du kannst auch ganz viel in deinem Alltag üben, wenn du sensibel bist. Weil Jesus möchte das ganze Leben mit dir leben, auf deinem Arbeitsplatz, ne, mit den Kindern und was du alles so tust. Und es sind wichtige, einfach, du wirst Dinge merken, er wird zu dir reden. Ich erzähle euch eine witzige Sache oder nicht so witzig, aber da habe ich ein Prinzip begriffen. In dieser Phase war ich dabei, meine Salatsoße zu machen und ich mache Salatsoße dann gerne für die ganze Woche und dann habe ich so eine Flasche, da gehen 500 Milliliter Salatsoße rein und das wird alles da reingefüllt, dann wird die zugedreht und dann heftig geschüttelt. Und dann habe ich sie nochmal aufgedreht, warum weiß ich nicht mehr genau und habe noch was dazugefügt und dann habe ich den Deckel leichtsinnigerweise nur draufgelegt und es zur Seite gestellt und dann was anderes gemacht. Und dann, als ich die Salatsoße benutzen wollte, habe ich gesagt, das hat sich wieder alles abgesetzt, noch einmal schütteln. In der ganzen Küche verteilt. Reaktion? Zorn. Wie konnte mir das passieren? Gott, wie konntest du das zulassen? Der Gedanke kommt, also mir wenigstens. Und dann kommt die Antwort aber genauso schnell. Es muss nicht immer so geschehen, wie du das willst. Okay. Leute, und diesen Satz, den höre ich immer häufiger. Ich hole morgens mein Auto aus der Garage, das ist so eine Hubgarage, brauche eine Minute, bis mein Auto aus dem Keller hochgefahren ist, bis ich da rauskam. Und über mir parkt, ich weiß nicht, seit anderthalb Jahren so ein kleiner weißer Wagen von meinem Nachbarn. Und ich habe das Gefühl, der sitzt am Fenster. Und jedes Mal, wenn ich mein Auto in die Garage fahre, geht er an sein Auto und fährt mein Auto wieder runter. Ich komme immer an die Garage und mein Auto ist unten. Und dann stehe ich da und warte. Und ich würde jetzt nicht sagen Zorn, aber so ein mulmiges Wutköcheln in mir. Und dann der Gedanke, es muss nicht immer so laufen, wie du das möchtest. Ich so, okay. Ich versuche, die Lektion zu lernen. Wenn ich jetzt die Beispiele durchgehe, diese Stimme kommt immer öfter. Okay, und ich glaube, ihr Lektion 10 werdet dem jetzt schon abnehmen. Gnade steht nicht im Widerspruch zu Anstrengungen. Das ist kein Widerspruch zu Gnade, dass ich Dinge tue, um ein veränderter Mensch zu werden. Gnade steht im Widerspruch zu Verdienst. Wenn ich jetzt sage, Gott, ich habe jetzt eine Stunde Bibel gelesen, jetzt schuldest du mir aber auch ein bisschen verbesserten Charakter oder wenigstens Gelingen bei meiner Arbeit, also dann sind wir auf dem falschen Dampfer. Das wäre Gnade und Werke verwechseln. Nee, aber Gnade ist einfach eine Aktivität, Gottes Aktivität in meinem Leben, um das hervorzubringen, was ich aus eigener Kraft und Anstrengung nicht tun kann. Das Beispiel, das mir am besten hilft, es zu begreifen, ist, wenn ich was esse. wenn ich esse, das kann ich tun. Ich kann den Apfel essen, ich kann mein Müsli essen, ich kann den Tee trinken. Das kann ich tun. Aber alles, was danach passiert in meinem Körper mit dem, was ich da reingeschoben habe, das ist Gnade. Und jeder der von euch, der krank ist, dessen Magen-Darm-Trakt nicht mehr funktioniert, der erlebt es, dass es Gnade war, dass es so lange funktioniert hat. Das kannst du nicht beeinflussen. Wenn es nicht mehr geht, geht es nicht mehr. Du kannst es nicht selber machen. Aber umgekehrt ist es vollkommen klar, wenn du aufhörst zu essen, dann stirbst du. Es ist ganz einfach. Das Leben ist so gemacht, dass es diese tägliche Versorgung braucht. Na, also die Leute sagen bei dem Thema Gnade so gern, Jesus hat gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Aber sie vergessen, dass gleichzeitig dann auch wahr ist, wenn ich nichts tue, ist es bestimmt ohne Jesus. Und das wollen wir nicht. Amen.